Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues erstmal an alle. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ich hoffe, der Kater ist mittlerweile wieder raus. Und wir machen natürlich mit unserem Podcast auch weiter. Im neuen Jahr geht es wieder weiter mit vielen tollen Gästen, viele tolle Geschichten, die erzählt werden. Und heute sitze ich hier in Wevelinghof natürlich, in der Gartenstadt, beim Sven. Sven Fücker ist bei mir. Hi.
Hi, grüß dich, Cedric.
Ja, Sven. Was bei dir, wir haben jetzt schon ein bisschen länger gequatscht über die Arbeit, über den Jahresabschluss, den wir letztes Jahr hatten, dann war ein bisschen Stress noch bei euch in der Firma, auch immer viel. Wie geht's dir erstmal?
Ja, soweit startet das neue Jahr gut. Ich hatte eben mit dir gesprochen, letztes Jahr zum Finale wird es immer Stress. Ich glaube, das ist in vielen Jobs so, aber man ist froh, einen Abschluss gefunden zu haben und jetzt kann man mit frischer Energie starten.
Du bist ja bei deinem Vater in der Firma in dritter Generation, ja, wie ich vorhin nochmal gelesen hatte. War das für dich immer irgendwie vorbestimmt? Du warst auf dem Erasmus, glaube ich, ne? War das irgendwie für dich immer vorbestimmt? War das für dich immer klar oder wie war der Weg so dahin?
Nein, der Weg war nicht klar. Ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar, dass ich das nicht in die Wiege gelegt gekriegt habe. Meine Eltern waren immer sehr fair, was das angeht und haben mir alle Wege offen gehalten. Ich konnte mir das frei aussuchen, was ich machen möchte. Und als meine Schwester quasi, die 3 Jahre älter ist als ich, ins Berufsleben eingestiegen ist, war halt da so die Frage, wohin möchtet ihr Kinder quasi das erste Mal? Ist die Frage da aufgekommen und ich war als Kind, saß ich immer vorne auf dem Sitz im Bus, wenn mein Vater uns auf Klassenfahrt gebracht hat und war immer im Betrieb irgendwo mit dabei. Ich kann so sagen, dass ich für das ganze Thema auch brenne und deswegen war damals schon klar, dass ich in diese Richtung gehe. Ich habe dann erstmal studiert, ich sag mal semi-erfolgreich.
Was hast du studiert?
Maschinenbau in Aachen.
Okay.
Das Ende müssen wir nicht, thematisieren. Aber ich habe dann schlussendlich eine Lehre auch als Kfz-Mechatroniker gemacht. Direkt schon im Bussektor, also in einer großen Buswerkstatt in Willich. Und dann war es irgendwo klar, dass ich in die Richtung gehe, aber auch da, die Firma wollte mich damals übernehmen, hätte mir weitere Lehrgänge und sogar den Meister finanziert, weil ich mich da, ich glaube, nicht schlecht geschlagen habe. Ich habe mich dann aber trotzdem dazu entschieden, in den Familienbetrieb zu gehen und das bereue ich keinen Tag. Es ist viel Arbeit, so ein Familienbetrieb, aber es macht auch Spaß und das ist immer die Hauptsache, weil wir alle müssen den Job, den wir haben, auch mal länger machen, vielleicht sogar 40, 45 Jahre. Und da hätte ich keine Lust, jeden Morgen aufzustehen und keine Lust zur Arbeit zu haben. Deswegen ist bei mir Spaß immer an oberster Stelle, wenn ich was langfristig machen möchte.
Ja, verstehe ich. Hast du den Meister noch gemacht? Hast du ihn noch reingeschoben?
Nein. Also dadurch, dass ich ja in der Administrative jetzt im Busbetrieb bin, beziehungsweise Bus- und Fahrschulbetrieb, brauche ich eher die kaufmännische Ausbildung als die technische Ausbildung. So, und da habe ich und bilde mich da auch noch weiter, was kaufmännisch angeht. Ist natürlich auch ein Teil von einem Meister, aber zum Beispiel der Ausbilder ja auch. Und ich werde höchstwahrscheinlich keine eigenen Kfz-Mechatroniker bei uns ausbilden. Und deswegen habe ich meine Wege woanders gesucht.
Hm. Du, was machst du denn genau bei euch? Du leitest den Betrieb, du bist irgendwie Betriebsleiter. Was sind so deine Aufgaben? Mach mal so einen kurzen Wrap-up.
Ja, im Endeffekt leite ich den Busbetrieb. Also bin Betriebsleiter, wie du schon sagst. Ich sorge quasi für den laufenden Betrieb im Bussektor. Ob das jetzt Reise ist, Anmietverkehr oder Linienverkehr. Also im Endeffekt bin ich auch noch Disponent, also ich gucke, dass die Leute auf die Straße kommen, dass sie wissen, was sie fahren, wann sie das fahren, mit welchem Auto sie das fahren. Ich kümmere mich um die ganze Flotte an Fahrzeugen, die wir haben, dass die alle instand gesetzt werden. Logischerweise durch meine Ausbildung mache ich das auch noch teilweise selber. sowas alles für Mitarbeitergespräche, Bewerbungsgespräche und sowas. Und der Kopf der ganzen Sache ist halt nach wie vor mein Vater. Der sitzt da drüber, aber so mit dem täglichen Geschäft hat der mittlerweile weniger zu tun, das mache ich komplett.
Okay. Dein Vater hat eben, als wir im Vorgespräch waren, sogar noch angerufen. Ihr seht euch ja wahrscheinlich jeden Tag. Wie ist er so als Chef? Ist das was anderes, weil er dein Vater ist? Habt ihr da irgendwie eine andere Beziehung auf der Arbeit oder wie ist das?
Also ich bin damals, als ich aus der Ausbildung gekommen bin, direkt nach der Ausbildung, wo ich mich dann entschieden habe, in Betrieb zu gehen, bin ich direkt ausgezogen. Aus dem einfachen Grund, da ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte und habe. Und ich das auf privater Ebene auch nicht belasten möchte. Also wir schaffen nicht immer die strikte Trennung zwischen Vater und Chef, sage ich jetzt mal. Aber das klappt sehr gut und ich kann mit gutem Recht behaupten, dass ein viel besseres Team als mein Vater und ich gibt es, glaube ich, selten. Also der kennt meine Kompetenzen, hört da auch auf mich, also macht jetzt nicht den obersten Häuptling. Und der gibt mir auch recht. Also wir wissen, dass wir in gewissen Sachen den anderen brauchen. So, und deswegen harmoniert das sehr gut. Und zu Hause muss man sagen, das ist mein Vater natürlich. Und deswegen versuchen wir auch öfter, also sehr oft, die Firma, auch wenn das nicht immer so einfach ist, immer Familienbetrieb, aber zu Hause, ich sag mal, das klassische Sonntagabendessen, da geht es dann um private Themen. Da versuchen wir immer, ich sag mal, das Firmenmäßige so gering zu halten wie möglich und einfach mal ein bisschen Blödsinn zu erzählen oder über private Dinge, Schützenwesen oder ähnliches.
Ja, verstehe ich. Das hilft wahrscheinlich. Du sprichst schon an Schützenwesen, wo du ja dann deinen Vater ja auch immer siehst, immer unterstützt. Du bist Atjo von deinem Vater bei den Scheibenschützen, schwarze Hose. Wie gut das ist, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber naja, wie kam das? Wie kam es, dass du Atjo geworden bist von deinem Dad?
Also erstmal zum Thema schwarze Hosen. Also ich glaube, über die drei Chors kann man sagen, was man will. Aber ich glaube, es gibt keinen Schützen in Weflinghofen, der nicht auf die schwarze Hose an Schützenfest neidisch ist. Übers Aussehen kann man mal da streiten, aber sie ist zumal mega praktisch. Das praktisch muss man sagen. Praktisch stehe ich mit. Weil ich sag mal, ich habe keine 6-7 Hosen zu Hause, weil ihr, sobald ich da nur einen Fleck drauf habe, muss ich eine neue anziehen. Da verzeiht die schwarze schon deutlich mehr. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, aber das ist natürlich kein Argument, Scheibenschütze zu sein.
Was ist denn ein Argument?
Scheibenschütze zu sein.
Ja.
Ja, ich bin natürlich auch sehr vernetzt mit den anderen Chors. Also jedes Chor hat, ich glaube, wenn man in der Regimentsführung ist, lernt man das natürlich da irgendwo von der Leitung her kennen. Man kennt die anderen Majore, man kennt die Adjutanten und so weiter. Jedes Chor hat seinen Vorteil. Wir Scheibenschützen, wir bezeichnen uns immer als krasse Familie, weil wir natürlich die Möglichkeit haben. Wir sind nur um die 170 Mann. Und das heißt, so Treffen, ich sag mal Dienstag Chor frühshoppen, ist in Weflinghofen ein Brett. Das kennt eigentlich jeder Schütze. Ne, mittlerweile gibt es Veranstaltungen auch von den Grannys und auch von den Jägern. Das finde ich auch sehr gut, weil es eine Lücke teilweise schließt, was die Züge angeht. Aber das von den Scheibenschützen gibt es schon immer. Und das hat halt zum Beispiel ein Jägerkorps mit 600 Mann nicht so einfach. Ne? Das muss man mal ganz ehrlich sein. Die können sich nicht einfach in den Biergarten von der Erftruhe setzen. Und man muss ja immer vom Optimalfall auskommen, dass auch alle kommen. Ne? Und jeder kennt jeden von uns, für uns. Das sind so Leitsprüche, die wir als Scheibenschützenchor haben, wie das Chorkarneval mit eigenen Auftritten. Also wir machen uns auch untereinander quasi über uns lustig, können miteinander lachen. Man kann, ich sage immer so schön, man kann selbst zu einer Veranstaltung von den Scheibenschützen alleine kommen. Du findest immer einen, den du kennst, den du magst und mit dem du einen tollen Abend verbringen kannst, auch wenn dein Zug jetzt mal plötzlich alle verhindert sind.
Verstehe ich. Mhm. Was mir so auffällt, du sagst 170 Mann, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil irgendwie in meiner Bubble sind so viele Scheibenschützen. Ich glaube, ihr habt einfach bei euch sehr krasse Persönlichkeiten, bei euch im Zug, aber auch 2-3 andere Züge, echt krasse Leute, die so einfach auffallen, die einfach da sind, die sich nicht verstecken, so, die gerne feiern, die gerne was tun. Das ist, glaube ich, echt ganz, ganz cool bei euch.
Ja, also generell Dr. Helmut Hauser, damals schon Theo Hör, das sind auch mein Vater als Major, sind Persönlichkeiten, die auffallen, die immer mit dabei sind, auch ein Rolf Gehlen, Jörg Nassenstein, das sind jetzt zum Beispiel unsere Beisitzer, die sieht man immer und überall, wo was zu tun gibt, sind die auch dabei, da sind wir auch schon sehr stolz drauf. Das ist aber bei uns auch quasi Pflicht, ne? Also im Ehrenamt ist egal, wo man hingeht. Da muss man was tun fürs Ehrenamt, weil sonst läuft das nicht. Und wir haben unsere feste Uniform. Also da darf auch keiner irgendwie einen anderen Grünton haben. Gut, schwarz ist eh schwarz. Deswegen haben wir auch noch eindrucksvoll bewiesen, im Königsjahr von meinem Vater, also von unserem Major, sind wir auch quasi als ein Zug, also im Block gegangen. Das waren dann 16 Reihen. A4 Leute, so das, ne? Also jeder, der da, glaube ich, auf der Bühne stehen konnte und das miterleben konnte, mit gleichzeitig Hut ziehen, wir machen ja keinen Stechschritt, aber das sieht schon immer gewaltig aus, muss man sagen, aber wir sind theoretisch nur 170 Mann. Wir arbeiten natürlich immer an Nachwuchs, wir nehmen immer gerne Leute auf, die man gebrauchen kann, die natürlich die Werte dann noch mittragen, ne? Und
ja, ist schon geil, schon cool. Wenn du sagst, du brauchst nicht 6 oder 7 Hosen, wie viele Hosen hast du?
Ja, gut, mit einer komme ich auch nicht mehr durch, da bin ich ganz ehrlich. Aber also ich besitze 3. So, in guten Jahren komme ich mit 2 durch, bin ich ganz ehrlich.
Stark, stark. 2 Hosen ist utopisch für mich. Aber dann, um mal zurückzukommen, wie kam es dazu, dass du Atio geworden bist? Weil du das ja so in sehr jungen Jahren irgendwie schon geworden bist. Du hast deinen Vater da an der Seite, was, glaube ich, auch nicht ganz einfach ist, jetzt für Außenstehende, die deinen Vater vielleicht auch nicht so kennen oder anders kennen, diese Position einzunehmen, viel Verantwortung, du tust viel. Wie kam es dazu?
Ja, das war auf jeden Fall nicht geplant, in den Büchern schon vorher geschrieben oder sonst was. Eigentlich war es ja, ein Unglück, beziehungsweise Tragödie möchte ich nicht von sprechen, aber 2013 ist mein Vater Major geworden, nach dem Tod von Jürgen Stölting. Sagt, glaube ich, auch vielen Leuten noch was. Und damals gab es noch einen zweiten Kandidaten fürs Majorsamt, den Ralf Dvorak. Nicht zur Wahl, sondern das war schon vorher klar und man hatte sich kurz geschlossen, auf jeden Fall. Ist das Team dann nachher entstanden, dass mein Vater als Major und Ralf Dvorak als sein Adjutant. Ein klasse Team auch. Ich, leider muss man sagen, kannte Ralf auch wirklich gut. Die hatten auch ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Ja, als 2016 sein Adjut Ralf dann leider erkrankt ist und langsam vor Schützenfest, das waren ja gut 8 Wochen vor Schützenfest, war klar, Ralf kann in seiner Verfassung nicht an Schützenfest teilnehmen. Das heißt, der Major suchte einen Adjutanten. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich die Hoffnung, beziehungsweise jeder wollte, dass Ralf natürlich dann nach seiner Erkrankung wiederkommt und ganz normal Adjutant sein wird. Und mein Vater hatte mit mir offen darüber gesprochen, erstmal als Sohn. Und wollte nicht, dass, also ich sag mal, wenn man als Major da steht, natürlich redet zumindest das eigene Korps darüber. Und er hat natürlich auch sehr darunter gelitten, unter der Krankheit von Ralf und was da alles passiert ist. Und er wollte auf jeden Fall nicht den Eindruck machen, dass er einen Ersatz hat für Ralf. Weil ein Ersatz für Ralf, ich bin auch heute kein Ersatz für Ralf, ein Ersatz für Ralf ist nicht möglich, was der alles gemacht hat und in die Wege geleitet hat, das ist unbeschreiblich. Und dann hat er mich als Sohn gefragt, ob ich für ein Jahr seinen Adjutanten machen würde. Wir haben das dann auch noch mit Ralf abgesprochen. Wir waren bei Ralf und haben mit ihm darüber gesprochen. Ralf war sehr happy mit der Situation. Und ich habe ihm damals auch noch gesagt, immer Ralf, ich mache das für ein Jahr für dich. Und danach kommst du bitte wieder. Und das war quasi unser Deal. Gut, dann habe ich mit meinem Zug gesprochen, habe denen das erklärt. Die haben mir das Go gegeben, alles klar, kein Thema. Kriegen wir hin. Ich habe da auch bis heute tiefes Vertrauen in meinen Zug. Die Jungs sind klasse. Und dann war ich halt 2016 Adjutant, frisch reingerudert, hatte jetzt mich nicht groß vorbereitet darauf, muss ich ehrlich sein, weil es war ja nur für ein Jahr. So, dann im November ist ja Ralf leider verstorben und es ging sich um die Nachfolge. Ich war zu der damaligen Zeit Zugführer von meinem Zug, was die ganze Situation natürlich nicht leichter gemacht hat. Und ich war halt auch erst 20 Jahre alt. Das ist schon sehr jung als Adjutant. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Adjutanten, im Scheibenschützenkorps sind da auch große Namen schon gewesen, ist das schon sehr unnormal. Aber ich habe mich in dem Jahr wohl ganz gut geschlagen, wo ich Ralf vertreten habe. Und mein Vater hatte dann mit mir vorher abgesprochen, dass er sich aber trotzdem aufgrund meines Alters und aufgrund meiner Position im Zug erstmal umschaut. Natürlich ein paar Vorstandskollegen gefragt und. Aber da hat keiner so richtig Lust gehabt. Weil man muss auch ehrlich sagen, natürlich ist das immer ein Amt von Ehren. Und ich mache es auch mit Ehren. Also ich bin auch stolz darauf, Adjutant zu sein. Aber du bist nicht mehr so im Zug. Also zumindest, ich sag mal, bei den Umzügen. Das sogar noch mehr als, sage ich jetzt mal, der Major. Der Major hat seinen Majorszug hinter sich. Also seinen eigenen Zug läuft auf Stelle 1. So, das heißt, der Major hat noch irgendwo seinen Zug hinter sich. Der Adjutant, wenn der aus dem anderen Zug kommt, ist nicht mehr bei seinem Zug. Dadurch, dass ich Zugkind bin dem Zug von meinem Vater, ist das jetzt nicht dramatisch. Ich kenne sie auch alle, ich mag sie auch alle. Dann ist das darauf hinausgelaufen, dass mein Vater gesagt hat, gut, mehr möchte ich nicht fragen oder will auf jeden Fall nicht mehr fragen und ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, da habe ich zuerst mal nichts zugesagt, habe meine Zugführung damals, meinen Leutnant damals, meinen Spieß, jemanden, der schon viel im Zug mitgearbeitet hatte, den ich auch in so einer Position gesehen hatte, hatte ich zu mir eingeladen, habe denen das erzählt, wie es aussieht und wie gesagt, da kann ich nur von tiefer Dankbarkeit sprechen. Die haben direkt gesagt, Marit, wenn du Lust drauf hast, Marit, wir stehen hinter dir. Das habe ich dann auch nochmal in der Versammlung, bevor ich das zugesagt habe, habe ich das in eine Versammlung von uns gegeben. Da war dieselbe Meinung und seitdem bin ich Adjutant der Scheibenschützen.
Krass, krass. Und du läufst während des Zugs vorne neben deinem Vater und dann stellst dich an die Tür und sorgst dafür, dass da alles funktioniert, richtig?
Ja, genau. Also klar bin ich an der linken Seite von meinem Vater. Vorne am Rathaus, die Frontabnahme und so weiter, ganz normal. Und die Adjutanten haben alle, also nicht ich, der Daniel und früher Patrick hatten, beziehungsweise jetzt Dirk, haben verschiedenste Aufgaben vom Oberst gekriegt. Dazu zählt zum Beispiel, den Zelteinmarsch zu kontrollieren. Also ich sag mal, die Musik spielt da ja immer auf der Bühne. Da mussten die Schützen halt erstmal warten, bis die Position gefunden hat, dann schicken wir die los. Also wir nehmen die nicht an die Hand, sondern wir sollen einfach gucken, dass die Zuschauer im Zelt einen geregelten Ablauf davor finden und das einfach ein gutes Bild ausdrückt. Und dafür sind wir so ein bisschen zuständig. Das sind aber nicht nur die Zelteinlässe, die wir machen, das sind auch auf der Straße verschiedene Sachen. Also ich sag mal, die Majore machen immer die offizielle Seite und vor allem jetzt im Jubiläumsjahr, sage ich jetzt mal, hatten wir Adjutanten, das Kürzere, wir waren quasi bei jedem Antreten, zumindest am Telefonieren, zum Beispiel einen Sonntag mit dem Sternmarsch, sage ich jetzt mal, wo wir alle aus unterschiedlichen Richtungen kommen, haben wir uns kurz geschlossen, wann geht ihr los, so, damit das alles passt. Es ist schon eine Menge Arbeit, aber macht einen Riesenspaß.
Und wie in was für einer Kommunikation bist du da mit deinem Vater, so übers Jahr wahrscheinlich mehr sogar als an Schützenfest, oder?
Ja, im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie Zugführer und der Leutnant.
Okay.
Also ich bin im Endeffekt der Co-Pilot vom Piloten. Ich halte meinem Vater den Rücken frei, unterstütze ihn in allen möglichen Dingen, ob es Schriftverkehr ist, ob es Einladung wahrnehmen ist, zu verschiedenen Versammlungen von Zügen oder Vorbereitungen für Offiziersversammlungen oder so. Also im Endeffekt muss man sagen, Adjutant und Major sind halt theoretisch ja nicht in keinem Zug mehr, sondern die sind ja, das Korps ist der Zug. Ne? Im Endeffekt muss man das so sehen und deswegen kann jeder, der in einem Zug ist, das auch verstehen, was da die Arbeiten sind.
Ja, ne? Also ein bisschen wie bei der Arbeit sogar bei euch dann. Irgendwo, dass du da deinen Vater unterstützt, den Rücken frei hältst, wie du sagst. So.
Ja, ja, im Endeffekt, klar. Aber da muss ich wirklich sagen, da ziehen wir beide gar keine Parallelen zu.
Ah, okay.
Also das ist was ganz anderes, weil man muss ja auch wirklich sagen, wir machen das als Hobby. Und Schützenwesen ist mein größtes Hobby. Ich spiele noch Fußball, aber Schützenwesen steht da wirklich im Fokus. Und da gibt es, also natürlich hat man auch mal Reibereien, Diskussionen und so weiter, auf einer ganz anderen Diskussionsgrundlage als, sage ich jetzt mal, auf der Arbeit. Ja, also dieses klassische Rollenbild, wie teilweise auf der Arbeit, es geben muss es ja auch, einer muss den Hut aufhaben, aber da sind wir als Chorführung ganz anders.
Du sagst es, du spielst auch Fußball hier in Wifflinghofen, du bist ja schon sehr eng verbunden. Ich glaube, du hast auch mal Trainer gemacht oder machst immer noch so. Was bedeutet dir so Wifflinghofen in dem Sinne? Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wegzuziehen?
Nun ja, vorstellen, klar, man kann sich vieles vorstellen. Also Wifflinghofen bedeutet mir sehr viel. Ich bin hier groß geworden. Ich sag mal, mein Freundeskreis bezieht sich mittlerweile, also der ist auch wirklich weit gewachsen. Aber man muss sagen, auch Leute, die vorher von mir im Freundeskreis aus Stadtmitte kamen oder Orken oder sonst was, die wohnen mittlerweile alle in Wifflinghofen. Also Wifflinghofen macht schon nicht viel falsch oder wir machen nicht viel falsch. Das heißt, das Zentrum ist schon Wifflinghofen. Natürlich gibt es andere Lebenssituationen, wo das auch mal passieren kann, dass man wegzieht oder wegziehen muss. Ich bin seit 2001 Mitglied im BSV. Ich bin in demselben Jahr auch, seitdem bin ich auch Mitglied im BVW Wifflinghofen. Und ich reise auch gerne. Ich bin auch wirklich viel in meinem Leben schon weg gewesen. Aber meine Heimat ist hier. Und ich sag mal, das wird sich auch nie ändern, egal wo ich mich auf dieser Welt befinde.
Warst du Edelknabe dann am Anfang?
Ja. Ja, ich habe, ich sag mal, die Schützenlaufbahn von Beginn an mitgemacht mit Edelknaben. Dann wurden damals mit mir zusammen quasi, in der Situation war ich, die Jugendschützen gegründet. Quasi ältere Stufe ja von Edelknaben. Und unser Zug hat sich auch größtenteils, natürlich sind da mittlerweile einige dazugekommen, aber die Gründungsmitglieder unseres Zuges waren auch 1:1 aus den Jugendschützen. Also da war jeder vorher Jugendschütze.
Ah, okay. War es nie für dich irgendwie ein Ding, zu deinem Dad in den Zug zu gehen? Wolltest du immer dann mit deinen Jungs irgendwie was Eigenes gründen?
Nee. Also es war nie eine Überlegung, weil der Zug von meinem Vater aber auch ganz anders aufgestellt sind. Ich meine, du bist ja auch in einem Mehrgenerationenzug. Da bin ich zum Beispiel in Hämmerden, bin ich auch noch Schütze. Da wird auch dieses System auch in meinem Zug gefahren, mit dem Mehrgenerationenzug. Der Simmer, also der Zug von meinem Vater, führt aber ein ganz anderes, also ne, die Ideen war klar, die haben 1983 den Zug gegründet und irgendwann, ich hoffe es dauert noch lange, werden auch die den Zug zumachen, außer es gibt mal eine Enkelgeneration oder so, die den dann übernimmt, aber da war nie die Perspektive, da auch in den Zug zu gehen, aber von beiden Seiten, muss ich auch sagen. Also ich hatte meine Jungs und ich sag mal, wir haben viele Züge, die auch aus dem Fußball gewachsen sind, aus der Schule habe ich. Ich habe einige aus meinen Zeiten am Erasmus jetzt in meinem Zug, aus dem Fußball einige, wie gesagt, aus den Jugendschützen einige. Da war eigentlich schon immer klar, wir machen was Eigenes. Wir hätten damals auch unter Dr. Helmut Hauser noch als Major haben wir angefangen. Und ich sag mal, da hätten wir auch fast einen Zug übernommen, aber das wollten wir nicht. Wir wollten ein Kapitel neu aufschlagen und gut, was irgendwann mal ist, wir sind jetzt auch alle erst Ende 20, Anfang 30, was irgendwann ist, das wissen wir nicht.
Aber ihr könnt ja auch schon auf eine gewisse Geschichte zurückblicken, dann, ich erinnere mich noch, ihr hattet im Königsjahr dann von deinem Vater theoretisch euer Jubiläum von den Boschten, ne? was dann ja irgendwie leider alles nicht so ganz stattgefunden hat. Erzähl mal da, wie war das, als dein Vater dir gesagt hat, so, er will draufschießen, er macht das und dann euer Jubiläum irgendwo, wie war das so?
Ja, also als mein Vater draufgeschossen hat, hat er natürlich in erster Linie seinen Zug mit eingeschlossen, beziehungsweise die erste Frage ging natürlich auch an seinen Zug. Aber unsere beiden Züge vernetzen, also sind schon immer sehr gut vernetzt. Und nachdem er quasi das Go von seinem Zug hatte, hat er halt uns auch gefragt, ob wir ihn unterstützen würden. Ne? Man muss ehrlich sagen, ich sag mal, ne, mit 28, da bleibt man noch mal länger samstags bis 4 Uhr nachts in der Residenz auf und steht trotzdem Sonntag in der Kirche. So, und deswegen ging es sich aber auch nicht nur um Feiern, auch der Residenzaufbau und so weiter, ob er auf unsere Manpower zählen konnte. Mein ganzer Zug war dabei und im Endeffekt waren wir so ein bisschen zweiter Königszug. Haben uns natürlich immer bewusst auch in den Hintergrund gespielt, weil wir da nicht die erste Geige spielen wollten oder auch nicht sollten. Aber die haben schon sehr damit mitgeholfen. Es war natürlich unser Jubiläumsjahr, beziehungsweise und eigentlich, also ja, es war unser Jubiläumsjahr, aber wir haben das ja auch verspätet gefeiert, genauso wie wir damals Schützenfest nicht feiern konnten wegen Corona. Und wir hatten dann damals einen super Zugausflug, aber haben Schützenfest, weil wir uns dann irgendwann gedacht haben, weil dann ist ja auch noch das Jubiläum der Scheibenschützen dazugekommen. Wie gesagt, die Mehrarbeit wegen der Königswürde von meinem Vater. Und wir haben dann unser Jubiläum im Endeffekt intern gefeiert, mit einem klasse Ausflug nach Bukarest, haben wir damals gemacht.
Ah, cool.
War ein Überraschungszugausflug, das war, ich glaube, da werde ich noch meinen Enkeln von erzählen. Alles möchte ich hier nicht erzählen.
Was heißt Überraschungszugausflug? Das kannst du erzählen.
Ja, nee, wir hatten vorher gesagt, das kennen wir schon von anderen Zügen und so weiter, dass keiner wissen soll, wo es hingeht. Also wir hatten ein Komitee gegründet von 3 Leuten, die sich da drum gekümmert hatten, die auch schon 2020 in der Planung eigentlich final fertig waren. Die 3 durften mit einer üppigen Strafe, durften die das nicht verraten, wo es hingeht, sondern erst an dem Tag, als wir dann geflogen sind, haben die morgens am Flughafen ein kleines Quiz gemacht, was uns dann quasi auf den Wink gegeben hat, wo es hingeht. Was natürlich super war, weil ich sag mal, ich kenne das ja selber, wenn man weiß, wo es hingeht im Urlaub oder sonst was, man guckt sich schon mal die Gegend an, ja. Nette Restaurants oder. Und das konnten wir halt nicht. Und das war eigentlich das ganz Geile in der Situation, weil niemand war vorbereitet. Jeder ist einfach in diese Stadt reingeschwommen und hat einfach nur erlebt. Wir hatten vorher Sachen festgemacht über das Komitee. Also wir haben gesagt, ein bisschen Kultur wollen wir dabei haben. Hatten wir halt eine Stadtführung mal an einem Tag. So, das war auch ganz interessant, weil ich fahre auch nicht nach Bukarest, ohne Bukarest gesehen zu haben. Und haben halt gesagt, wir machen relativ viel frei, aber abends gehen wir zumindest immer essen. Also das war dann auch vorher festgemacht, immer mit dem Tisch. Und das heißt, über einen Tag haben wir jetzt, muss man am Ende sagen, auch eigentlich immer alle zusammen was gemacht. Aber das war halt nicht so gezwungen. Jeder konnte das machen. Also wir waren auch dann frühstücken, ich sag mal im Schützenwesen früh shoppen. Dann waren wir erst zu 5 da, weil der Rest noch am Schlafen war. Ja, und irgendwann saß man dann trotzdem mit 15, 16 Leuten da, weil dann kamen einfach alle nach, wann sie fertig waren. Das war sehr entspannt. Und das werden wir jetzt zu unserem nächsten Jubiläum, was wir dann 2025 haben. Das heißt, nächstes Jahr werden wir das auch wieder genauso machen. Also mit einem anderen Team. Die haben das klasse gemacht, daran liegt es nicht. Aber die wollen sich auch mal überraschen lassen.
Ja.
Das heißt, wir haben das Team ein bisschen gewechselt. Und werden da wieder nicht wissen, wo es hingeht.
Geil, das ist cool. Wer hat es gemacht damals?
Unser Zugführer wollte dabei sein oder sollte auch dabei sein. Um das Ganze ordentlich zu halten, das wachende Auge drüber zu haben. Der ist, meine ich, auch dieses Jahr dabei, bin ich mir aber gar nicht sicher. Und dann waren das noch bei uns unser Timo und Julius. Die beiden sind zum Beispiel bei uns Profis, was Hotels angeht. Die haben beide im Hotel gelernt, sind da zwar beide nicht mehr, aber die graben immer die tollsten, die schicksten Hotels für einen super Preis aus. Die kennen sich auch in der Welt verdammt gut aus. Und Ja, also phänomenal. Also wie gesagt, da werde ich meinen Enkel von erzählen. Die Zeit werde ich nicht vergessen. Ich hoffe, 25 werde ich auch noch meinen Enkeln irgendwann hoffentlich erzählen, weil er genauso geil wurde. Aber da bin ich in freudiger Erwartung.
Mit Sicherheit. Ja, das ist geil. Das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Ja, du, ich glaube, was du eben gesagt hast, fand ich noch cool, wollte ich noch sagen, mit Weflinghofen, dass wir einiges richtig gemacht haben an Leuten, die hier hingekommen sind. Ich weiß auf jeden Fall aus deinem Zug, dass wir Jaco nochmal hier hinkriegen müssen. Das geht auf jeden Fall nicht, dass der sich auch an ein Schützenfest verpisst hat. Da war ich sehr enttäuscht von ihm. Nochmal dazu. Was sind so Ziele irgendwie, die du dir noch fürs Schützenwesen jetzt speziell steckst? Siehst du dich selber irgendwann mal als König? Jungschützenkönig bist du nicht geworden, ne?
Nee, die Ehre, also ich sag mal, Jungschützenkönig ist ja relativ entspannt. Du hast jetzt nicht so, also du kannst viel machen, musst aber nicht viel machen. Das heißt, da ist ja alles offen. Die Ehre ist mir leider nicht zutage geworden. Aber ja, Schützenkönig, ich gehe das ganze Thema relativ entspannt an. Ich fände das schon geil, aber es muss ja alles passen. Also in meinem Leben muss es dann dazu passen, der Zeitpunkt muss passen. Klar, finanziell auch muss es passen und dann hätte ich da schon immens Bock drauf. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich wollte noch ein paar Jahre Schütze sein. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, was in 20 Jahren ist. Ja, was habe ich für Ziele, was für Schützenwesen, beziehungsweise was sind Ziele vom Schützenwesen, hast du mich ja gefragt. Also wir hatten ja im Vorhinein auch über, ich sag mal, den Podcast hier gesprochen und so weiter. Und da hast du mir auch gesagt, dass es nicht so normal ist, dass so ein junger Mensch in der Vorstandsarbeit und so weiter dabei bist. Du konntest ja jetzt auch schon durch einige Gespräche da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Was natürlich, wo jeder herzlich eingeladen ist. Also ich bin auch immer, beziehungsweise Markus und als Präsident ja auch in erster Reihe, auf der Suche nach Leuten, die sich engagieren wollen, die da Gas geben wollen und das Ganze nach vorne bringen. Weil ich sage mal, wenn wir stehen bleiben, wird es uns auch irgendwann nicht mehr geben. So, wir sind jetzt im Moment in einer Situation, wo es uns gut geht. Und da muss man aber dran arbeiten, dass es so bleibt. Natürlich verändert sich das Schützenwesen. Sogar, würde ich sagen, von Jahr zu Jahr. Es gibt immer Sachen, die anders gemacht werden, weil man versucht, was zu verbessern. Mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Aber es gibt immer, also jeder aus dem Vorstand würde mir, ich bin nicht im Vorstand, ne, dazu jetzt erstmal, aber die haben ja jedes Jahr Arbeit. Also es wird ja auch nicht weniger. Und da natürlich auch anderen Input mal reinzukriegen durch junge Leute und so weiter, weil Markus sagt immer, die Jugend ist unsere Zukunft. Da reinzublicken ist schon öfters mal interessant. Und immens wichtig. Also ich sag mal, der Nikolai hat als Jägermajor angefangen und relativ schnell seinen Vorstand so verjüngt und fährt damit, finde ich, von außen betrachtet, ein relativ gutes System. Der hat da viele junge Leute mit reingebracht und trotzdem die Erfahrung gehalten an den wichtigen Stellen. Und da versuchen wir jetzt gerade als Scheibenschützenkorps auch hinzukommen. Also Patrick Bernrath ist jetzt auch schon im Vorstand, schon seit 2 Jahren, glaube ich, sogar schon. Kai Gehlen ist auch immer mit dabei. Das sind jetzt noch so 2 Junge. Wir sind natürlich nicht so groß, wir haben nicht so einen großen Vorstand wie die Jäger. Aber man muss von den Alten lernen und die Alten müssen, sage ich jetzt mal, von der Jugend profitieren. Und das finde ich ganz wichtig.
Schönes Schlusswort. Das ist, glaube ich, der Gedanke, den man so weiterführen muss. Wirklich schönes Schlusswort. Ich danke dir für dieses erste Gespräch im neuen Jahr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr dann dieses Jahr in 2025 auffahrt für ein Jubiläum spätestens. Wann macht ihr denn euren Ausflug? Vor oder nach Schützenfest?
Nach Schützenfest tatsächlich.
Nach Schützenfest? Nochmal ein Highlight danach.
Wir haben den jetzt in Oktober gelegt.
Ah, okay. Dann müssen wir dann nochmal quatschen. Dann kannst du nochmal erzählen, wo ihr dann wart. Da bin ich gespannt. Ich danke dir für das Gespräch und auf ein gutes 2025 und wie Ödi es ja gesagt hat im letzten Podcast, mal ein ganz normales Schützenfestjahr ohne Jubiläum, aber das können wir, das wollen wir und da freuen wir uns drauf. Danke dir, Sven.
Ja, ich wünsche allen auch nochmal ein schönes neues Jahr und ich sage immer so schön, wir sehen uns spätestens im Schützenfest. Also, bis bald.